Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Richtig.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Info in eigener Sache.
Richard.
Daniel.
Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und ich weiß, was du diesen Sommer tun wirst.
Ja, wer, wenn nicht du?
Wir freuen uns nämlich wahnsinnig, dass wir auch dieses Jahr wieder Teil von etwas ganz Besonderem sein dürfen. Am 10. August sind wir nämlich wieder beim Here and Now Festival in Köln dabei, und zwar in der Halle Tor 2. Und du erinnerst dich, Richard, an letztes Jahr?
Ja, natürlich.
Wie war's?
Es war außergewöhnlich, weil es ja unser erster Bühnenauftritt war, der so groß war. Ja, so ein großer Bühnenauftritt, 1100 Leute. Und es war fantastisch, auch zum ersten Mal so viele Leute sehen, die uns hören und uns dann auch so gerne auf der Bühne zugehört haben. Also danach dann ja auch noch, das, wie soll ich sagen, Meet and Greet, ja, war fantastisch. Absolut. Also alles in allem eine wahnsinnig schöne Erfahrung, und ich freue mich schon sehr.
Genau, deshalb sind wir auch dieses Jahr wieder dabei, und es ist ja ein Podcast-Festival. Das heißt, es sind nicht nur wir da, sondern viele fantastische Podcasts, wie zum Beispiel True Love, Hazel Thomas Hörerlebnis oder Eyes in the Dark. Wir hoffen, ganz viele von euch dort zu treffen. Dabei sein lohnt sich, und ich denke mal, wir haben nach der Show auch sicher noch Zeit, um ein bisschen zu quatschen oder mit Angostura anzustoßen oder mit irgendwas anderem.
Mit Angostura, purem Angostura, ja, you do you.
Ja? Tickets gibt's unter hereandnowfestival.de, und alle weiteren Infos gibt's natürlich wie immer auch in unseren Shownotes.
Hervorragend. Ende der Werbeeinschaltung in eigener Sache.
Tja, Daniel, angekommen sind wir bei Folge 446. 446 reguläre Folgen Geschichten aus der Geschichte.
Wie viele irreguläre Folgen gibt es denn?
Es gibt ungefähr 20 irreguläre Folgen.
Also stimmt, also alles, ja.
Also Feedgags, Bonusfolgen, Interviews und so ein Schmarrn. Daniel, Folge 445, erinnerst du dich noch, über was wir sprachen?
Und du hast von einer Frau erzählt, die viel Zeit in Tibet verbracht hat.
Unter anderem.
Und zwar Alexandra David-Niel.
Sehr gut gemerkt, Daniel.
Ja, Namen. Man muss vielleicht die Aufnahmesituation erklären. Wir sitzen uns diesmal wieder gegenüber.
Ja.
Bei Studio Bummens waren sie wieder so nett, uns ins Studio zu lassen. Und... Ja, das führt dazu, dass du siehst, Richard, dass ich den Namen gerade abgelesen habe, weil ich keinen Fehler machen wollte.
Vorbildlich, vorbildlich.
Okay.
Ja, schönes Feedback auch erhalten dazu, aber um hier das Ganze nicht ausufern zu lassen, ja, und die arme Belegschaft von Studio Bummens nicht noch länger hier zu behalten an einem Freitag, dann würde ich sagen, gehen wir gleich über zum Hauptteil dieser Folge, nämlich einer Geschichte. Und nachdem ich ja letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, bestimmt das Gesetz der Logik und der Reihenfolge, dass du dran bist.
Richard, am 15. April 1766 wird in der südfranzösischen Stadt Grasse, es liegt in der Nähe der französischen Riviera, so eine Autostunde von Nizza entfernt, Jean-Baptiste Grenouille zum Tode verurteilt. Grenouille ist ein überführter Serienmörder, der kurz darauf öffentlich hingerichtet werden soll. Aber auf dem Weg zum Schafott passiert was Außergewöhnliches. Du weißt schon.
Ja, ja. Ich hab das so wie wahrscheinlich alle Menschen auf der Welt gelesen.
Okay. Ich mach's trotzdem weiter, ja?
Bitte.
Als er nämlich aus der Kutsche steigt, zieht er die Zuschauer sofort in seinen Bann. Und als er dann einen Tropfen des Parfums, das er bei sich trägt, verwendet, ist es um die Leute um ihn herum endgültig geschehen. Es kommt zu einer wilden Orgie mitten auf dem Platz, wo Grenouille eigentlich hätte hingerichtet werden sollen. Stattdessen wird er jetzt freigesprochen und später ein anderer verurteilt. Und du weißt es, Richard, was ich dir hier erzählt habe, ist nicht wirklich passiert, sondern das Ende eines Romans.
Ja.
Nicht irgendeines Romans, weil es ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Romane überhaupt. Magst du sagen?
Ja, Das Parfum von Patrick Süskind.
Sehr gut. Und wie lange ist es her, dass du es gelesen hast?
Puh, wie alt bin ich jetzt? 20 Jahre? Sowas?
Du hast wahrscheinlich auch den Film gesehen, der hat das Ganze nochmal in Erinnerung gerufen.
Den ich gar nicht so schlecht gefunden.
Von Tom Tykwer. Mhm. Aber keine Sorge, Richard, wir werden heute keinen Lektürekurs machen. Es wird keine Textinterpretation von dir verlangt. Das hier wird kein Germanistikseminar. Wir werden über Düfte reden.
Sehr gut.
Und weil die Geschichte des Parfums viel zu viel wäre für eine einzige Folge, sprechen wir über eine bestimmte Art von Parfum. Eine, die nach einer Stadt im Westen Deutschlands benannt wurde. Es geht vor allem um zwei Parfumhersteller, um die ältesten heute noch hergestellten Parfums der Welt und einen sehr langen Rechtsstreit. Mhm. Hast du eine Idee, um welche Art von Parfums es gehen könnte?
Das 4711, Kölnisch Wasser.
Es geht um Kölnisch Wasser. 4711 wird auch vorkommen, aber du hast recht, es geht vor allem um die Eau de Cologne, um Kölnisch Wasser. Nicht zu verwechseln mit echt Kölnisch Wasser oder Original Eau de Cologne, denn das sind eingetragene Marken. Also echt Kölnisch Wasser muss in Köln produziert sein.
Verstehe. Da begeben wir uns schon aufs Terrain des Rechtsstreits.
Ganz genau. Das ist nämlich ein bisschen verwirrend, weil es ist so, das Eau de Cologne ist ja inzwischen der Name für eine ganze Duftklasse. Und das bezieht sich nicht mehr nur auf das historische Eau de Cologne, über das wir heute sprechen. Nur so zur Einordnung noch. Also die Bezeichnungen Eau de Toilette oder Eau de Cologne, das bezieht sich auf die Konzentration an Duftölen im Alkohol. Weißt du, wie viel Prozent das bei Eau de Toilette sind?
Keine Ahnung.
Beim Eau de Toilette sind es 4-8% an Duftölen im Alkohol. Bei Eau de Cologne ist es mehr oder weniger?
Eau de Cologne ist es weniger.
Richtig, weniger, 3-5%. Mhm. Zum Vergleich, Parfum hat bis zu 40%. Das wirkt sich vor allem auf die Intensität und die Haltbarkeit aus. So ein Eau de Cologne verfliegt einfach relativ schnell. Kennst du Kölnisch Wasser? Also hast du eins zu Hause?
Ich glaube nicht, aber ich kenne es von meiner Großtante. leider schon verstorbenen Großtante, aber die hat immer diese kleinen Fläschchen gehabt und hat uns dann auch immer wieder welche geschenkt.
Du verbindest jetzt mit Kölnisch Wasser vor allem das 4711, ja. Ne? Um das Kölnisch Wasser gibt es sehr viele Geschichten und Mythen, die im Umlauf sind. Wie so oft sind es hier halt auch die Anfänge, wo so einiges im Dunkeln liegt. Weißt du, worauf sich das 4711 bezieht?
Ich glaube, ich habe es mal gewusst, aber wieder vergessen.
Das ist die Adresse bzw. die Konskriptionsnummer. Das ist eine bestimmte Art der Nummerierung von Häusern gewesen. Und 4711 ist nicht das älteste Kölnisch Wasser. Und es hieß auch ursprünglich nicht nur 4711, sondern Franz Maria Farina, Glockengasse 4711 Köln. Bisschen sperriger Name, aber da ist am Ende eben nur noch das 4711 übrig geblieben, aufgrund von sehr langwierigen Rechtsstreitigkeiten. Und vielleicht hast du dir jetzt beim Namen Farina gedacht.
Sollte eigentlich ein Bäcker sein.
Weil es, richtig, sehr gut. Farina heißt Mehl, also übersetzt. Aber der Name Farina kommt ja nicht bekannt vor.
Na.
Sehr gut. Der historische Ursprung des Eau de Cologne liegt bei den sogenannten Wunderwassern, den Aqua Mirabilis. Mhm. Vielleicht vorher noch die Frage, kennst du dich mit der Parfumgeschichte aus oder hast du schon mal?
Nein. Also ich glaube zu wissen und ich glaube vor allem, weil ich mal eine Folge über Whisky gemacht habe, ja. Dass ja Mönche die ersten waren, die destilliert haben und was sie destilliert haben, war unter anderem eben auch so Duftwasser. Mhm. Stimmt das?
Das stimmt. Diese Duftwasser, diese Wunderwasser, diese Aqua Mirabilis, wie sie auch genannt wurden, die gibt es schon seit mindestens 500 Jahren. Und damit werden alle zusammengesetzten Wässer bezeichnet, also so Rosen- oder Lavendelwasser. Die gab es auch, wie du jetzt auch schon gesagt hast, auf Alkoholbasis, also Alkohol, den man dann destilliert hat. Das waren dann so Heil- und Riechwasser, hat man die dann genannt. Und die wurden nicht nur zur äußeren Körperpflege verwendet, sondern die konnte man auch trinken.
Ja, dann haben sie gedacht, machen wir lieber einen Whisky, ja? Anstatt diese destillierten Rosenwasser zu genießen.
Und diese Heil- und Riechwasser, die man auch trinken konnte, denen wurde auch so eine medizinische Wirkung zugesprochen. Zum Beispiel sehr bekannt ist das Wasser der Königin von Ungarn. Das ist auf Basis von Rosmarin. Und diesem Wasser wurden im Mittelalter wundersame Eigenschaften zugesprochen. Das geht angeblich zurück auf die Elisabeth von Ungarn, die weit über 70 Jahre alt geworden ist, obwohl sie stark an Rheuma erkrankt war. Mhm. In einer Beschreibung aus dem 18. Jahrhundert heißt es über diese Wunderwasser, man kann sich dessen innerlich und äußerlich bedienen. Wann man solches innerlich gebrauchet, nimmt man davon ein oder mehrmal die Woche 50-60 Tropfen mit Wein, Brunnenwasser, warmer Brühe oder anderen fließenden Sachen. Also diese Wunderwasser hat einen lieblichen Geruch einerseits, aber auch einen scharf-bitterlichen Geschmack, wenn man sie innerlich angewendet hat. Das älteste Kölnisch Wasser, das wir kennen, stammt von einem gewissen Johann Maria Farina. Eigentlich Giovanni Battista Farina, weil er und seine Familie aus Italien kommen. Also er ist in der Nähe des Lago Maggiore in Norditalien aufgewachsen. Und sein Bruder, der hat 1709 in Köln ein Unternehmen gegründet, in das er dann 1714 mit eingestiegen ist. Und das gilt als die älteste bestehende Parfümfabrik der Welt. Auch da befindet sich die Adresse im Firmennamen. Die heißt nämlich Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichsplatz. Eingebürgert hat sich da als Kurzversion Farina gegenüber. Oder einfach nur Farina. Und die haben so eine rote Tulpe als Logo. Das haben sie aber auch erst eigentlich seit 1924. Und um keine Verwirrung zu stiften, Farina gegenüber ist nicht 4711.
Ja.
Beides gibt's aber noch.
Okay.
Farina war aber nicht der erste Parfümeur in Köln. Wir wissen zum Beispiel von einem Giovanni Paolo de Feminis, der um 1700 ein Aqua Mirabilis in Köln hergestellt hat und verkauft hat. Also die Wunderwasser an sich waren jetzt nicht so außergewöhnlich. Aber vielleicht erinnerst du dich an den ursprünglichen Namen von 4711.
Ja, das war ja der Farina, dieses gesamte,
auch
die gesamte
Farina.
Adresse.
Es war auch ein Farina, es war der Franz Maria Farina, Glockengasse 4711. Also wir haben den Franz Maria Farina, 4711, und wir haben den Johann Maria Farina, Farina gegenüber.
Und der Johann ist der Ältere, das ist der Bruder, und der andere Farina ist der eine, der ankommt.
Die haben nichts miteinander zu tun.
Aber heißen beide Farina?
Heißen beide Farina.
Was?
Jetzt pass auf.
Oh.
Das ist die Geschichte, also darum geht's jetzt
eigentlich. Go on.
Also um es nochmal klar zu machen, der Franz Maria Farina hat nichts mit dem Johann Maria Farina zu tun, der das erste bekannte Kölnische Wasser hergestellt hat.
Mhm.
Das ist inzwischen meine zweite Folge über Parfums.
Ja.
Ich habe mal eine Folge über Chanel Nummer 5 gemacht und das Rote Moskau. Das war Folge 234, das bekannteste Parfum der Welt und seine russische Vorgeschichte.
Ja, ich habe langsam den Eindruck, du magst Parfum sehr gern.
Eigentlich nicht.
Aus akademischer Sicht vielleicht.
Chanel Nummer 5 gilt insofern als wichtiger Wendepunkt in der Parfumgeschichte, weil sich damit in den 1920er Jahren die synthetisch hergestellten Parfums durchgesetzt haben. Es war nicht das erste Parfum mit synthetischen Duftstoffen, aber das ist so der Durchbruch dieser synthetischen Duftstoffe. Und es hat natürlich sehr viel zu tun mit den chemischen Möglichkeiten, die es zu dem Zeitpunkt gab. Und einen ähnlichen Wendepunkt stellen jetzt diese Eau de Cologne dar für die Parfumgeschichte. Was mir bei der Vorbereitung nämlich jetzt erst so richtig bewusst geworden ist, ist, dass es bei Parfums ähnlich ist wie bei den Cocktails. Wo ich mich ja gefragt habe, wieso mischt man da erst was Süßes rein, um dann wieder was Bitteres reinzutun? Und bei den Parfums ist es ähnlich. So ein Duft, den wir als Parfum kaufen, der kommt in der Natur so nicht vor. Das ist eine Komposition.
Ja.
Und diese Duftstoffe, die stellen Menschen schon seit Jahrtausenden her. Also das Wort Parfum, hast du eine Ahnung oder hast du eine Idee, worauf sich das zurückführen lässt? Hm. Das lässt sich unter anderem auf das lateinische Fumare
rauchen.
Rauchen, genau. Also es geht ums Rauchen und Dampfen. Das heißt, es ging anfangs gar nicht unbedingt darum, was zu haben, um den eigenen Körpergeruch zu verändern, sondern auch sich mit Düften zu umgeben. Also Weihrauch zum Beispiel ist da schon sehr lange im Einsatz. Myrrhe, Wacholderbeeren, Ebenholzrinde, Kardamom, also alles, was so halt riecht, wenn man es anzündet.
Ja, ja. Was ja auch die heiligen drei Könige gebracht haben.
Ganz genau.
Damit das Christuskind auch gut duftet.
Genau. Oder zumindest guten Duft um sich hat. Was es gleichzeitig auch schon seit Jahrtausenden gibt, sind diese wohlriechenden Wässer und auch Salben. Man kann das Ganze ja in Wasser auflösen oder auch in Fetten. Wenn man sich jetzt aber wirklich auf die Vorläufer der Parfums konzentriert, dann stellt sich ja zum einen mal die Frage, wie kriegt man den Duft aus irgendwas Wohlriechendem raus? Also wie extrahiert man so einen Duft aus so einer Rose? Und zum anderen, wo packt man den dann hin? Also was ist der Trägerstoff am Ende? Was es schon sehr lange gibt, sind eben so Sachen wie dieses Lavendel- oder Rosenwasser. Das heißt, die hat man zunächst so hergestellt, dass man die Rosenblüten gekocht hat. Anschließend hat man die dann abgeseiht. Das ist dann so der sogenannte Absud. Da ist dann der Duftträger die wässrige Lösung. Und diese Art von Duftwässer, die waren sehr beliebt. Es gibt aber natürlich noch mehr Möglichkeiten. Also je nach Ausgangsstoff kann es auch besser sein, den zum Beispiel zu mazerieren. Das heißt auslaugen.
Aha.
Oder auspressen. Oder eben destillieren zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit. Und was die Duftträger angeht, war das zunächst mal Wasser für die Duftwässer. Ab dem 17. Jahrhundert vermehrt dann Alkohol, wo man dann das Destillieren besser hinbekommen hat. Beim Destillieren war lange Zeit das Problem, das werden wir gleich nochmal sehen, auch bei Farina, dass der Alkohol immer noch ein bisschen Eigengeruch hatte. Was auch bei den Fetten so ein Problem ist, wenn du da Duftstoffe reinmischst und das aber halt so ein bisschen noch riecht, dann...
Ja, als du es in so einen Talg schmierst.
Ja. Und dann gab es natürlich noch auch Öle und Fette. Also gerade wenn es um Cremes und Salben ging, also Salbengrundlage hat man in der Antike häufig mit Sesamöl gemacht, weil es hat am wenigsten Eigengeruch.
Mhm.
Und die Pomaden, die habe ich jetzt auch noch gar nicht erwähnt, die gibt es natürlich auch schon sehr lange, so die man sich dann ins Haar schmiert.
Schmiert, mit schön glänzt.
Und natürlich parfümierte Puder, waren auch sehr beliebt.
Aha.
Seifen mit Moschus zum Beispiel oder Gewürznelken. Über Gewürznelken haben wir auch schon mal gesprochen.
Aber?
Das war die Folge über die Muskatnuss, da kommt auch die...
Die Gewürznecke
vor. Die Gewürznecke vor.
Ah, ja.
Sind auch die Gewürzinseln.
Ja. Da gibt's alles. Gewürznecken, Muskatnuss.
Das war jetzt natürlich ein sehr grober Überblick über die Parfumgeschichte. Im Grunde habe ich jetzt nur so ein paar Stichwörter angerissen. Soll aber vor allem zeigen, dass man für die Vorgeschichte des Parfums ganz schön weit zurückgehen muss. Es war im Mittelalter oder der frühen Neuzeit natürlich auch eine ganz andere Geruchswelt. Also das ist so das eine, was stellt man her, aber das andere ist ja auch, mit welchen Gerüchen ist man so umgeben. Und die Geruchswelt des Mittelalters und der frühen Neuzeit war natürlich eine ganz andere, weil auch die Hygienesituation eine ganz andere war. Also diese Duftwässer, die konnten sich die meiste Zeit ja eh nur der Adel oder das reiche Bürgertum leisten. Hm.
Wobei man, weil du jetzt von Hygiene und Mittelalter sprichst, ja auch hier gleich sagen muss, dass dieses Märchen, das immer verbreitet wird, dass die Leute sich nicht gewaschen haben im Mittelalter, ist ja Unsinn.
Und interessanterweise ist es sogar so, dass sich der Adel und das reiche Bürgertum weniger gewaschen haben, weil es gerade ab dem 18. Jahrhundert zum guten Ton gehört hat, sich eben nicht mit Wasser zu waschen, weil das Ziel war es eigentlich, mit Pudern oder mit Salben möglichst alle Poren zu verschließen, weil damit wollte man sich gegen Krankheiten schützen.
Gesund.
weiß man inzwischen ja, dass es vielleicht keine so gute Idee war. Aber also die Idee war tatsächlich, mit den verstopften Poren zum einen sich davor zu schützen, dass Krankheiten in den Körper eindringen und gleichzeitig aber auch die eigenen Körpersäfte besser im Gleichgewicht zu halten, wenn auch nichts rauskommt.
Also Körpersäfte meinst du jetzt, die nach der Säftelehre?
Nach der Säftelehre, nicht, genau.
Tatsächliches Blut drin lassen, indem er sein Gesicht mit Puder eincakt.
Ganz genau, also die Säfte im Sinne der vier Säftelehre, genau. Also wer sich's leisten konnte, hat sich also nicht mit Wasser gewaschen in der Zeit, sondern sich gepudert und mit Salben und Ölen eingerieben. Und Hygiene so als Teil einer Art von einer Gesundheitsvorsorge im unseren Sinn, das entsteht dann erst im 19. Jahrhundert. Hm. Das Parfum von Patrick Süskind spielt übrigens nicht einfach so in Grasse.
Ja, das ist die Parfumhauptstadt, oder?
Richtig. Parfumhauptstadt, also die nennt sich auch die Welthauptstadt des Parfums und ist auch die Wiege der Parfümerie. Und ist übrigens auch im Jahr 2018 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden. Und aus Grasse kommen nicht nur viele Parfümeure, sondern seit dem 17. und 18. Jahrhundert auch der Großteil der ganzen Inhaltsstoffe. Unter anderem werden um Grasse herum sehr viele Blumen angebaut. Der erste, der in Grasse ein Laboratorium zur Herstellung von Düften eröffnet hat, war 1580 der Alchemist und Apotheker Francesco Tombarelli. Und Grasse entwickelt sich dann im Laufe der Zeit zum Zentrum der europäischen Parfümindustrie, vor allem, weil sich dort viele auf das Destillieren von Duftstoffen konzentriert haben. Die wurden dann zum Beispiel dazu verwendet, Handschuhe zu parfümieren. Das war so ein Trend im 16. Jahrhundert. Aber seit dem 17. Jahrhundert haben sich die Parfümeure in Grasse eben auf das Extrahieren von Blütensaft zum Beispiel spezialisiert. Und so gab es eben die besten ätherischen Öle, wenn man irgendwo kaufen wollte, in Grasse. Auch Farina hat viele seiner Inhaltsstoffe für das Kölnische Wasser in Grasse gekauft. Der Beginn der Parfümerie in Frankreich wird oft Katharina de' Medici zugesprochen. Die ist nämlich ab 1547 Königin von Frankreich. Tiefer in die allgemeine Parfümgeschichte tauchen wir aber mal, wenn an den anderen Folge ein. Das ist zu viel für eine Episode.
Du machst dann einfach nur eine dritte.
Genau, das wird dann die nächste Trilogie, die nie erscheint. Ja. Starten wir mal bei Johann Maria Farina. Das ist der von Farina gegenüber.
Ja.
Der wurde 1685 in Santa Maria Maggiore geboren, in Norditalien. Und seine erweiterte Familie bestand aus vielen Kaufleuten, die weit verstreut gelebt haben und an allen europäischen Handelsmetropolen zu finden waren. Farina macht daher auch eine Ausbildung zum Kaufmann, und zwar in Maastricht, bei seinem Onkel oder Großonkel. Und er wurde ab 1706 als sein Handelsrepräsentant in Köln. Köln zu der Zeit, die größte Stadt nördlich der Alpen, und durch den Rhein ein sehr wichtiges Handelszentrum. Und Farina beginnt jetzt irgendwann viele Experimente mit Düften zu machen. Insbesondere ist er auf der Suche nach einer neutralen Trägersubstanz. Das war nämlich so, zu der Zeit hat man als Fette oft Schweineschmalz verwendet.
What's not to
make? Und nach der Alkohol, den hat man halt nicht so geruchsneutral hinbekommen. Und ihm gelingt jetzt aber tatsächlich, den Alkohol geruchsneutral zu destillieren. Und 1708 hat er nach vielen Versuchen wohl endlich seinen Duft gefunden. Es gibt ein berühmtes Zitat von ihm, es stammt aus einem Brief, den er an seinen Bruder schreibt, und da heißt es: Ich habe einen Duft gefunden, der mich an einen italienischen Frühlingsmorgen erinnert, an Bergnarzissen, Orangenblüten, kurz nach dem Regen.
Schön.
Dieses Duftwasser von Farina unterscheidet sich jetzt doch sehr von dem sonst beim Adel üblichen Parfums. Also kannst du dir vorstellen, die haben halt oft so schwere Düfte verwendet, so auf Basis von Moschus zum Beispiel. Und dieses Eau de Cologne von Farina ist ein leichter Zitrusduft, so wie ein italienischer Frühlingsmorgen.
Klassisch.
Und die Frage ist natürlich, was macht jetzt dieses Eau de Cologne von Farina so besonders? Hast du das Farina schon mal gerochen?
Ich glaube nicht.
Es trifft sich gut, Richard, dass wir mal wieder eine Folge machen, bei der wir uns gegenüber sitzen.
Ach, hast du es mitgebracht?
Weil ich habe hier ein kleines Fläschchen vorbereitet.
God damn.
So. Es ist ein bisschen wie bei Angostura. Man sieht, dass die ganze Firmengeschichte auch versucht wird, da reinzupacken. So, aufpassen, da ist hier die Flasche drin. Eine Packung drumherum ist quasi die ganze Firmengeschichte und das alte Logo und so. Aha.
Oh, süß.
So, genau, das ist die 6-Milliliter-Variante. Ja, riech mal dran und beschreib mal, was du riechst. Und nicht ausschütten, sonst lassen sie uns hier nie wieder ins Studio. Da riecht hier.
Das ist fein. Ich meine, ich muss sagen, es riecht wie ein italienischer Frühlingsmorgen. Kann das sein? würdest du das auch so? Ja, es riecht so ein bisschen nach Orangenseste.
Ja. Die ist auf jeden Fall mit drin.
Es ist sehr, ansonsten, ich glaube, damit erschöpft sich schon meine Parfumsprache.
Sehr gut. Aber es riecht ganz anders als 4711, oder?
Ja.
Das hier, was du jetzt gerochen hast, ist eine Flasche mit dem Eau de Cologne von Farina. Und es ist angeblich der Originalduft von 1709. Also es ist der Duft, mit dem das Eau de Cologne erfunden wurde.
Mhm.
Und das ist der erste bekannte Duft mit Bergamottöl. Und Bergamotte war mir nicht so bewusst, aber es ist sehr faszinierend. Weißt du, was es mit Bergamotte auf sich hat?
Naja, Zitrusfrucht.
Genau, ist eine Zitruspflanze.
Beim Earl Grey verwendet.
Richtig. Eine Kreuzung aus Bitterorange und Zitronat-Zitrone. Und wurde erst Mitte des 17. Jahrhunderts erstmals beschrieben. Wurde wahrscheinlich auch da erst gekreuzt. Und die Frucht, die sieht so aus wie eine Mischung aus Birne und Zitrone, wird kaum als Obst verwendet, sondern hauptsächlich wegen der ätherischen Öle angebaut, die eben in dieser Bergamottenschale stecken. Und 90% der Weltproduktion an Bergamotte wird entlang eines nur 100 Kilometer langen Küstenstreifens in Kalabrien, also in Süditalien, angebaut. Also neben Parfums, du hast ja schon gesagt, aromatisiert man damit vor allem den Schwarztee, also macht ihn damit zum Earl Grey.
Ja, es gibt ja die Theorie, dass Earl Grey entstanden ist, weil sie Tee transportiert haben in Behältnissen, wo auch Bergamott transportiert worden ist. Aber ich glaube, das ist ein Mythos.
Magst du Earl Grey? Du trinkst gerne Earl Grey, oder?
Ich trinke Earl Grey ganz gerne, aber üblicherweise mein täglicher Schwarztee ist einfach an Darjeeling zum Beispiel. Oder mehr, aber also unparfümiert. Aber hin und wieder mag ich einen Earl Grey schon ganz gerne. Jetzt hier in Berlin habe ich mir extra eingekauft.
Sehr schön. Die Ernte wird fast ausschließlich zur Gewinnung des Bergamottöls verwendet. Bergamotte ist inzwischen halt in vielen Parfums als Kopfnote enthalten und ist auch typisch für die Duftklasse der Eau de Cologne geworden. Also die Eau de Cologne und die Eau de Toilette, die sind eben häufig so zitrisch, fruchtiger und eben oft mit Bergamottöl in der Kopfnote. Mich erinnert es deshalb nämlich auch stark an den Duft, der meine Jugend extrem dominiert hat. Und ich denke, es war auch mein erstes Parfum. Hast du eine Idee, welches auch so sehr stark nach Bergamotte riecht?
Nach Bergamotte.
So wie das. Also das Farina erinnert mich tatsächlich sehr stark an das.
Lass mir da mal riechen. CK1.
Richtig, ja.
Das habe ich jetzt geraten, weil jeder CK1
Achso, aber riechst du es auch, wenn du es riechst? Auch
für Männer und Frauen, also es war super verbreitet.
Ja, genau.
Aber ja, es erinnert mich auch ein bisschen dran.
Das ist eben genau die Bergamotte. Da ist nämlich auch die Kopfnote, die das sehr dominiert. Und in meiner Jugend hatten alle, weil es auch einer der ersten Unisex-Düfte war, die sich so verbreitet haben. Das ist auch der Grund, warum ich es heute ehrlich gesagt nicht mehr so gut riechen kann.
Ja, man wächst raus.
Ja, aber es ist ja so, mit Düften ist es ja so, dass man auch so Emotionen damit verbindet. Yeah. Und oft ist es ja so, dass man sich so einen Duft nimmt, um sich wieder in so eine Zeit zu versetzen. Das funktioniert bei mir bei CK1 zum Beispiel nicht. Also ich denke mir nicht so, das erinnert mich nicht an meine Jugend. Ich denke mir so, okay, habe ich genug gerochen.
Ja. Yeah. Ja, weil es wahrscheinlich eben nicht nur deine Jugend, sondern es alle anderen Leute, mit denen du zu tun gehabt hast. Es ist dann einfach so ein riesiger Morast an Erinnerungen, wo du dann auch nicht differenzieren kannst.
Ja, das stimmt, ja. Am besten ist es, wenn man eine konkrete Situation hat, an der man sich diesen
Duft... Freund und Feind haben wahrscheinlich CK1 getragen. Ja. Da möchtest du nicht so erinnert werden dran.
Trägst du heute einen Duft?
Ja.
Ein Eau de Cologne?
Es ist tatsächlich so ein Fettduft. Also so, es ist in so einem kleinen Fläschchen mit so einer Kugel und man schmiert so um den Hals.
Ah.
Bin mir nicht ganz sicher, wie es heißt. Bois de Gueule. Und ist eben, glaube ich, fettbasiert eher. Bin mir aber nicht sicher. Aber es riecht gut. Magst du riechen? Schau, riech mal.
Ah ja.
Also ist ganz anders als das Orangige.
Ja.
Das ist mein Reiseparfum, weil das ist so ein kleines Fläschchen, das ich gut in meinem Rucksack transportiere.
Ah, sehr gut. Ja, und es ist auf Fettbasis, dann kannst du nicht auslaufen.
Es kann schon auslaufen, weil es ist ja eigentlich flüssig, aber wird mit so einer Kugel aufgetragen. Mhm. Wie ein Deo eigentlich, nur aber halt ganz klein.
Verstehe. Aber lass uns zurückkommen zu Farina.
Ja.
Bergamotte und geruchsloser Alkohol sind nämlich nicht alles, was dieses Kölnisch Wasser ausmacht. Es gelingt ihm nämlich auch noch, den Duft reproduzierbar zu machen, sodass er immer gleichbleibend ist. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment trivial, aber dafür reicht es halt nicht, sich genau an das Rezept zu halten, weil die Rohstoffe ja jedes Jahr eine andere Qualität haben. Man kennt es beim Wein, weil ja je nach Wetter zum Beispiel die Ernten anders ausfallen und so. Und um das Problem zu lösen, macht er es, wie man es eben auch beim Wein macht, um einen konstanten Geschmack über mehrere Jahrgänge hinweg zu garantieren. Weißt du wie?
Na?
Man macht Cuvées.
Ach so, einfach.
Man mischt einfach, genau. Ja. Man mischt einfach so lange. Also er mischt eben auch Cuvées und erzeugt auf die Art eben so einen immer identischen Duft. Und außerdem macht er dann für jedes Jahr so Rückstellproben, mit denen er dann Vergleiche machen kann. Sein Bruder gründet dann 1709, also er schreibt in diesem Brief 1708, dass er jetzt diesen Duft gefunden hat, der ihn an diesen italienischen Frühlingsmorgen erinnert.
Und jetzt muss ich gerade nochmal riechen.
Also sein Bruder gründet 1709 in Köln ein Kommissions- und Speditionsgeschäft, Farina & Company. Und ab 1714 steigt er jetzt auch mit ein, also Johann Maria Farina. Er bringt auch seinen Duft mit, den sie jetzt verkaufen, aber noch nicht Eau de Cologne nennen. Ansonsten verkaufen sie allerhand Luxusgüter, wie Silber, Perücken, Lederwaren, Puder. So als Handelsware wurde das Ganze bezeichnet als Französisch-Kram.
Französisch-Kram?
Französisch-Kram.
Aha. Achso, Kramladen ist ja auch nicht einfach nur Kram.
Genau.
Sondern es sind einfach Produkte. Ja.
Genau. Und das war eben so Luxusgüter, die sie eben aus Frankreich importiert haben. Und man muss aber auch sagen, dass ihr größter Absatzmarkt dann für das Parfum auch Frankreich war. Also sie haben das zunächst mal, vor allen Dingen in Paris war das ein sehr beliebter Duft. Und im Laufe der Zeit ist es jetzt so, dass der Absatz des Eau de Cologne immer mehr zunimmt. Also sie verkaufen ja, das ist ja quasi nur eines unter vielen Produkten, aber es entwickelt sich eben zu einem ihrer Erfolgsprodukte. Unter anderem ist es nämlich so, dass dieses Duftwasser bei den französischen Offizieren sehr beliebt ist, die sich dann eben mit dem Eau de Cologne eindecken.
Verstehe.
Der endgültige Durchbruch gelingt schließlich dank der berühmten Kundschaft von Farina. Er schreibt selber, es gibt in Europa keinen Kaiser und kein Königshaus, das ich nicht beliefere, hat er mal geschrieben. Und tatsächlich verwenden Maria Theresia und später Josef II. Das Eau de Cologne, ebenso wie der preußische König Friedrich der Große, der das Eau de Cologne auch regelmäßig nach St. Petersburg schickt zu Katharina der Großen. Und wir wissen auch von Goethe, dass er das Eau de Cologne gerne verwendet hat. Der schreibt im Mai 1802 an einen Freund, bei dieser Gelegenheit wollte ich Sie ersuchen, mir ein Kästchen mit 6 Gläsern Eau de Cologne zu überschicken, wofür ich den Betrag mit dem Übrigen gerne erstatten werde. Es ist dieses wohlriechende Laster seit den Verwirrungen der Zeit schwer bei uns zu haben. Also er bezeichnet es als wohlriechendes Laster.
Und das ist das hier?
Das ist genau das hier.
Okay.
Von Queen Victoria wissen wir, also es gibt quasi die Bestelllisten bei Farina, die haben quasi tatsächlich ein Archiv, das bis 1709 zurückgeht. Und wir wissen, dass Queen Victoria 600 Flaschen bestellt hat.
Insgesamt?
Insgesamt, ja.
Sauber. Aber ist cool, weil wenn ich dran rieche, dann weiß ich, wie Goethe gerochen hat.
Ja, es ist jetzt natürlich die Frage. Also,
das heißt, es ist aus 1709,
Sie
oder?
Sagen, das Rezept hat sich nie geändert. Also wir müssen es glauben.
So ungefähr hat Goethe gerochen.
Ja. Ein Großabnehmer war Napoleon. Oh. Von dem heißt, er hätte 2 Flaschen Eau de Cologne täglich verbraucht.
Ja, unangenehm.
Ja, tatsächlich auch persönlich bei Farina in der Parfumfabrik.
Okay.
Weil es ist so, Köln wurde ab 1794 von französischen Truppen besetzt. Da war der Eau de Cologne Erfinder, aber schon nicht mehr am Leben. Der Farina stirbt nämlich 1766 und dann hat die nächste Generation übernommen. Ansonsten heißt es aber auch, also Napoleon hat nicht nur Farina benutzt, sondern er war auch ein großer Veilchenduft-Fan und hat sich mit allerhand Parfums umgeben.
Oh man, ich will nicht wissen, wie er gerochen hat.
Spätestens ab 1810 werden dann aus vielen Aqua Mirabilis nur noch Duftwässer. Also bis dahin hat man sie tatsächlich auch noch getrunken oder innerlich angewendet.
Ab wann?
Ab 1810 spätestens.
Okay, das heißt, es kann sein, dass Napoleon das Zeug auch getrunken hat.
Zumindest teilweise, ja.
Oh.
Aber Napoleon macht jetzt was. Napoleon fordert nämlich eine Offenlegung aller Geheimrezepturen für innerlich anzuwendende Mittel.
Mhm.
Was Sinn ergibt natürlich, weil du willst natürlich offenlegen, wenn Leute was zu sich nehmen, dass sie nichts Giftiges zu sich nehmen. Die müssen natürlich die Inhaltsstoffe offenlegen.
Ja.
Und um der Veröffentlichungspflicht zu entgehen, sagen ganz viele dieser Kölnisch Wasserhersteller, okay, uns kann man nur äußerlich anwenden.
Ja, verstehe.
Und dann müssen sie ihr Rezept nicht veröffentlichen, oder? So auch Farina und auch 4711. Übrigens, der gegenwärtige Geschäftsführer von Farina heißt Johann Maria Farina.
Schau an.
Genauso wie der Gründer. Und es ist aber inzwischen die 8. Generation.
Also ist schon aus der Familie und nicht wieder nur ein Zufall, dass der auch Farina heißt.
Nee, das ist jetzt tatsächlich die 8. Generation der Farina-Familie, die die Geschicke dieses Parfums hier leiten.
Und es ist noch in ihrem Besitz.
Ganz genau.
Und keine öffentliche, also familiengeführtes, sauber.
Und das ist eben das Interessante. Das ist die Erfindung von Kölnisch Wasser. Aber wenn wir an Kölnisch Wasser denken, denken wir an 4711.
Ja, ja.
Wir werden gleich besprechen, wie es dazu kommt. Die ursprünglichen Flaschen haben nicht so ausgeschaut, wie du es jetzt kennst. Diese rote Tulpe und diese Art von Flaschen, die gibt es erst seit 1924.
Hast du schon beschrieben, wie sie ausschaut? Weil nur wir sehen es.
Ach so, stimmt. Es ist so ein Flakon, der, wie sieht er aus? Bauchig?
Bauchig. Also, wie beschreibt man das? Ein bauchiger Flakon mit einem roten länglichen Deckel und einem Etikett, auf dem eine stilisierte Nelke abgebildet
Tulpe, ist. Tulpe,
oder? Tulpe abgebildet ist, nicht Nelke.
Die ursprünglichen Flaschen waren länglich und grün. Das waren sogenannte Rosolien. Und die hatten einen Korkverschluss und durften nur liegend transportiert werden. Also konnten auch nur liegend transportiert werden, weil diese Rosolien, die konnten gar nicht stehen. Das hat man deshalb gemacht, um den Korken feucht zu halten. Mhm. Und die Kunden haben dann, wenn sie es bekommen haben, umgefüllt in einen eigenen Flakon.
Okay.
Die Bezeichnung Eau de Cologne verwendet Farina 1742 erstmals in einem Brief. Also so zur Erinnerung, 1709 kommt dieses Parfum erstmalig auf den Markt. 1742 verwendet er jetzt erstmals den Ausdruck Eau de Cologne. Und interessant ist, die deutsche Übersetzung Kölnisch Wasser verwendet er erst später. Die verwendet er erst im Jahr 1746 erstmals.
Mhm. Aber als er es auf den Markt bringt, was die Konzentration angeht, ist es da noch ein Parfum oder ist es da schon die Konzentration, wie es dann 1742, nehme ich an, das Eau de Cologne haben wird?
Dieser Typ, also dass wir jetzt das als Duftklasse für Parfums haben, das gab es zu dem Zeitpunkt ja gar nicht.
Okay.
Also das heißt, er verkauft es als Eau de Cologne.
Also als ein spezielles Parfum, das aus Köln kommt.
Genau, als das Duftwasser, das aus Köln kommt. Okay. Also es ist so, 1709 kommt es auf den Markt. Es ist eines von vielen Duftwassern, das zu dem Zeitpunkt verkauft wird. Und es etabliert sich aber jetzt irgendwann der Ausdruck für dieses Parfum Eau de Cologne. Und er nennt es dann Kölnisch Wasser. Und das Interessante ist, dass bis mindestens Ende des 19. Jahrhunderts dominiert jetzt der Duft des Eau de Cologne den Parfummarkt auch international. Also vor allem in Frankreich und England, was die größten Absatzmärkte jetzt für dieses Eau de Cologne werden. Also wer sich's leisten konnte, hat in dieser Zeit nach Bergamotte gerochen.
Mhm.
Wie dann später auch wieder in meiner Jugend.
Tja, der Kreis schließt.
Und du hast jetzt auch gerade schon dir gedacht, ja, was ist jetzt mit der Duftklasse Eau de Cologne? Also wieso verwenden wir jetzt Eau de Cologne nicht nur als dieses Parfum? Das ist der Grund, warum sich dann der Ausdruck echt Kölnisch Wasser herausgebildet hat, um zu sagen, das ist jetzt wirklich das Eau de Cologne, weil das kommt aus Köln.
Ja.
Weil irgendwann haben eben auch andere angefangen, Eau de Cologne zu machen, weil es eben für diesen frischen Duft stand, für diesen frischen, zitronigen Duft.
Das heißt, wenn Kölnisch Wasser als Parfum verkauft wird, dann ist es ein Parfum Eau de Cologne.
Genau.
Oder ein Eau de Cologne Parfum.
Ja, genau. Aber du fragst dich jetzt langsam zurecht. Was ist jetzt endlich mit 4711?
Ja, ja.
Es ist so, Köln wurde in dieser Zeit zum Zentrum der Produktion von diesen Duft- und Wunderwassern. Also es hat nicht nur für Farina so gut funktioniert, sondern es war eine große Handelsmetropole, da haben einfach viele so Duftwasser hergestellt. Aber der Erfolg von diesem Eau de Cologne von Farina führt dazu, dass viele Nachahmer auf den Markt kommen und ebenfalls ein Kölnisch Wasser verkaufen und es auch unter dem Namen verkaufen. Die sagen, wir sind auch ein Kölnisch Wasser.
Hm.
Also Farina gegenüber ist eine sehr oft kopierte Marke. Also allein in den ersten 200 Jahren ihres Bestehens sind sie gegen 1200 Nachahmungen vorgegangen. Und viele davon waren einigermaßen dreist. Also die haben auch zum Beispiel dieses Gegenüber mit in den Firmennamen genommen. Es gab zum Beispiel Johann Maria Farina gegenüber dem alten Markt. Ganz andere, ganz anderes Duftwasser. Oder Johann Maria Farina gegenüber dem Appelhofplatz.
Ja. Du hast nur irgendwas finden müssen, was gegenüber war.
Genau. Und du hast ja einfach Farina einen Namen gemacht.
Ja. Yeah.
Und es gibt wirklich ganz viele davon. Also die kopieren einfach den Produktnamen, das Design oder auch den Duft. Und es gibt wirklich so eine ganze Liste. Also allein im Jahr 1865 gab es fast 40 Farina-Firmen in Köln.
Mhm.
Sehr oft auch eben nochmal mit dem Zusatz gegenüber im Namen. Und was glaubst du, wie kommen die zu dem Namen Farina?
Ja, weil sie es einfach draufschreiben.
Ja, es ist sogar noch besser.
Sie verheiraten sich mit irgendjemandem, der Farina heißt.
Die suchen sich einfach jemanden, der Farina heißt. Das ist ja kein seltener Name in Italien, heißt ja einfach nur Mehl. Das heißt, sie suchen sich jemanden und kaufen denen eben die Namensrechte ab.
Ja, ja, ja.
Oder machen sie zu Miteigentümern.
Ja, ja.
Und jetzt kommt 4711 ins Spiel. Das ist nämlich auch eine Farina-Kopie, aber eben die Farina-Kopie, die schließlich bekannter geworden ist als das Original.
Ja.
1803, also fast 100 Jahre später, also nach der Gründung von Farina, schließt nämlich Wilhelm Mühlens mit dem Franz Karl Farina, der überhaupt nichts mit der Farina-Parfum-Familie zu tun hat, einen Vertrag. Und ein Notar beurkundet auch, dass dieser Farina seine Originalrezeptur von einem Eau de Cologne an Mühlens weitergegeben hat. Und er nennt deshalb sein Unternehmen Franz Maria Farina Glockengasse 4711 Köln. Und
zumindest gegenüber drin, oder?
Stimmt.
Muss man ihnen zugute halten.
Farina gegenüber hat natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass es so viele Farina-Duftwasser gibt. Das ist jetzt der lange Rechtsstreit, den ich schon angekündigt habe. Das führt nämlich jetzt wirklich zu sehr vielen und sehr langen Rechtsstreitigkeiten. Bei Farina gegenüber setzt man sich nämlich deshalb für ein Markenschutzrecht ein, das es zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben hat. Aber es ist tatsächlich Farina, die im Deutschen Kaiserreich durchsetzen, dass sowas wie ein Markenschutzrecht eingeführt wird.
Mhm.
Die erste Marke, die im Deutschen Reich geschützt wird, ist Farina gegenüber.
Das glaube ich schon, wenn sie gegen 1200 Nachahmer vorgehen müssen, irgendwann so, hey, vielleicht kann man da ein bisschen Unterstützung kriegen.
Ab 1875 tritt dann der Markenschutz in Kraft und ab 1881 wurde es allen Eau de Cologne Herstellern verboten, den Namen Farina zu verwenden, wenn sie nicht der Gründerfamilie entstammen. Das trifft jetzt natürlich 4711 hart, die den Namen dann erstmal streichen müssen. Was aber jetzt nicht das Ende der Rivalität zwischen 4711 und Farina war. Ich habe gelesen, dass die ihren letzten Rechtsstreit erst im Jahr 2006 beendet haben.
Schau an. Warum? Heißen ja schon ewig 4711.
Ja, es gab wohl auch noch längere Differenzen.
Ja, einfach so. Ich meine, jahrhundertelange Animosität. Ja.
Habe ich schon erwähnt, dass Farina eine Preismedaille bei der Weltausstellung 1867 in Paris gewonnen hat?
Ich habe es tatsächlich in diesem Booklet gesehen und das erinnert mich natürlich auch an natürlich 1867, ja, unsere beste Weltausstellung ever. Und auch an Angostura, wo das ja die Wiener war, oder? 1873.
Genau.
Ja.
Eine Besonderheit gibt es noch: ein Verwandter von Farina, der Jean-Marie.
Wien haben sie auch eine,
sehr gerade. Stimmt. Ja. Da hätten sie sich treffen können.
Also, sie haben, was sie hier in diesem Booklet sieht, man nicht nur eine oder zwei, sondern sind Münzen eigentlich aller Wetterausstellungen seit 1851. Also am Schluss steht dann nur noch ETC. Also ich glaube einfach bei jeder Wetterausstellung abgesahnt.
Ja, man muss da wirklich sagen, es ist halt einer der bekanntesten Düfte zu der Zeit gewesen und auch eben stilprägend dann für die spätere Parfümindustrie, die dann eben ja aus Eau de Cologne eine eigene Duftklasse macht. Eine Besonderheit gibt es noch, ein Verwandter von Farina, der Jean-Marie Joseph Farina, der gründet 1806, also ungefähr 100 Jahre später, zur gleichen Zeit, wo 4711 entsteht, auch ein Parfumunternehmen in Paris und stellt dort auch ein Eau de Cologne her. Sein Unternehmen wurde aber 1862 von Roger Egalet aufgekauft. Und das gibt es bis heute. Deshalb gibt es in Paris trotzdem noch ein Eau de Cologne, das auch Eau de Cologne heißt. Die nennen das Eau de Cologne auch extra vieille.
Also extra alt.
Genau.
Ja.
Wenn du magst übrigens, kannst du das Farina behalten.
Jetzt für mich?
Ja.
Echt?
Ja, ist ein Geschenk. Nett.
Ja, kann ich das Ding auch haben, die Verpackung?
Natürlich, du kannst es auch benutzen.
Dann,
also.
Aber ich muss es dann gleich...
Wenn du jetzt dann auf der, wenn du auf der Rückfahrt bist, werden die Leute sagen, oh, was tragen Sie für einen Duft? Farina?
Ja, ist das Kölnisch Wasser? Nennen Sie, ja, es ist Kölnisch.
Es ist echt
Kölnisch. Es ist echt Kölnisch
Wasser. Echt Kölnisch Wasser.
Ah, warte, jetzt müssen wir gerade mal... großartig für mich. Ach, ja. Sehr gut.
Ja, und Richard, das war meine Geschichte über Kölnisch Wasser und wie das Eau de Cologne die Welt der Parfümerie bis heute prägt.
Ja, fantastisch. Großartig. Also ich meine, also Kölnisch Wasser, natürlich gekannt eben vor allem, weil das eben so meine, wie soll ich sagen, meine Großeltern-Generation, die haben das gerne aufgetragen. Ja, also eben die Schwester meiner Großmutter, bei der ist man am meisten in Erinnerung. Es ist natürlich immer ein bisschen assoziiert als so ich habe lustigerweise Kölnisch Wasser nie wirklich als ein Parfum gesehen. Weißt du, was ich meine? Also es war für mich immer so ein Duftwasser, wahrscheinlich, weil es auch Kölnisch was da geheißen hat und eben nicht irgendwie so einen, irgend so einen komplexen französischen Namen oder sonst wie gehabt hat und dann, oder Italienisch oder was weiß ich.
Das liegt eben an 4711.
Ja. Yeah. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass sie wahrscheinlich deswegen nicht so als so ein exklusives Parfum oder sonst wie wahrgenommen hat, weil es eben in meiner Wahrnehmung so ubiquitär war. Ja. Jeder hat irgendwie so ein paar Fläschchen oder so davon gehabt und für mich waren Parfums immer so super exklusive Sachen, wo man immer nur ganz kleine hat. Ich weiß gar nicht, was kostet so aus?
Kostet ja, das sind 6 Milliliter, gekostet 13 Euro.
Ah, schau an. Ja, ja, meine ist auch so original. Der Unterschied ist ja, glaube ich, auch vor allem diese kleinen 4711 Fläschchen, die kommen ja nicht mit einem Zerstäuber. So wie das hier eigentlich auch.
Ja.
Was natürlich dann auch wieder so ein bisschen impliziert, dass es so ein Wasser ist, das man zum Beispiel auf sein Handtuch gibt oder
ja,
so.
Genau.
Oder
ja,
sein Taschentuch gibt, damit genau, mit das irgendwie so riecht, weil das kannst du natürlich mit einem Zerstäuber auch, aber geht dann irgendwie auch so mit diesem,
ja, genau,
mit dieser Öffnung ohne einen Zerstäuber.
Ja. Aber es ist eben interessant, dass ich erstmal aus diesen Parfums und diesen Duftwassern entwickelt sich dann eben diese eigene Klasse an Parfums. Also dass man wirklich was sagt, okay, Eau de Cologne steht heute nicht nur für die Kölnisch Wasser, sondern steht eigentlich insgesamt für eine bestimmte Duftklasse, die halt einen Duftprozent Alkohol haben.
Also ist aber wahrscheinlich dieses, das Farina und das 4711, die sind von der Konzentration her also dann schon eher sowas wie das, was man heute als Eau de Cologne bezeichnet, oder? Weil ansonsten würdest nicht so, also wäre wahrscheinlich die 4711 nicht so günstig.
Würde ich mal vermuten, weil das verkauft sich hier auch als wirklich Eau de Cologne.
Ja, weil ich meine, dann würdest du ja, wenn du das zu viel verwendest, das wäre dann tatsächlich sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen intensiv.
Aber das Lustige ist, bei Farina machen sie es so, sie nennen sich nicht nur Original Eau de Cologne, sondern Original Eau de Cologne Genuine.
Ja, ja. So alles. Ja. Das Echte.
So wirklich echt, so richtig echt.
Ja, ja, so. Nochmal was draufpappen, das Siegel oder die Medaille. Ich finde es äußerst reizend, muss ich sagen.
Sehr gut. Aber ich habe jetzt tatsächlich nicht nachgeguckt, was für eine Duftkonzentration 4711 hat. Aber.
Ja, ähnlich wahrscheinlich.
Ja.
Und es riecht halt auch ganz anders.
Und es ist tatsächlich so, Farina und 4711 gehören zu den ältesten Parfumunternehmen der Welt.
Also auch 4711,
genau,
das, ja, obwohl das erst, was, 150 Jahre später?
Ja, ungefähr 100 Jahre später.
100 Jahre später.
Genau. Also beide zählen zu den ältesten Parfumunternehmen der Welt und 4711 ist aber nicht mehr in Familienhand. Aber Farina ist eben durchgehend in Familienhand geblieben.
Ja, und gut so.
Ich habe einige Hinweise dazu bekommen, also von Simon, von Christoph und von Eva. Und vielleicht komme ich gleich noch zur Literatur. Da gibt es natürlich einiges, gerade was so um die Geschichte des Parfums betrifft. Ja. Es gibt in Köln im Farina-Haus auch ein Duftmuseum. Und sie haben auch Bücher zur Geschichte des Eau de Cologne herausgebracht. Ich habe eins gelesen von Andrea Dalmus. Man muss natürlich ein bisschen Abstriche machen, weil das sind natürlich Bücher, wo sie ihre eigene Firmengeschichte erzählen.
Mhm.
Interessant fand ich noch so ein paar ältere Sachen. Zum Beispiel ein echter Klassiker zur Geschichte der Düfte und des Riechens ist von Alain Corbin. Pest, Hauch und Blütenduft, eine Geschichte des Geruchs. Mhm. Wo es eben auch um diese Geschichte geht mit Hygiene und mit welcher Duftwelt befindet man sich so in unterschiedlichen Zeiten.
Mhm.
Ja, und interessant fand ich auch noch von Günter Oloff, irdische Düfte, himmlische Lust, eine Kulturgeschichte der Duftstoffe. Das kann ich jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, aber es ist auch so ein interessanter Überblick zur Duftgeschichte. Der fängt wirklich an in der Antike, ich glaube bei den Babyloniern oder so und geht dann so ein bisschen in die Gegenwart. Weil es eben schon interessant ist dann auch, wie sich so diese Parfums auch verändern und durchsetzen. Also dass man dann zum Beispiel eine Phase hat, wo dann diese Bergamottdüfte mit dem Eau de Cologne sich so international auch ein Stück weit so durchsetzen und dann später mit den synthetischen Düften einfach auch eine ganz andere Duftwelt überhaupt möglich ist. Also jetzt kannst du halt wirklich einfach nochmal ganz neue Düfte kreieren, die vorher einfach so nicht möglich waren.
Die Frage ist, sollte man das? Ja, just because they can? Na, aber natürlich.
Wir wissen, wie die Welt ist, wenn es die Möglichkeit gibt, dann wird es gemacht.
Ja. Ja, hervorragend, Daniel. Großartige Geschichte. Super auch, dass du das so verknüpft hast mit der Tatsache, dass wir zusammensitzen, weil so habe ich wirklich so das ganze Erlebnis hier, Dufterlebnis, auch haptisch, weil ich dieses Ding angreifen kann und du gleichzeitig auch meinen Zücken sehen konntest,
ja,
als ich daran gerochen habe. Freut mich sehr. Ja, danke noch einmal an Studio Bummens, dass ihr uns dieses Erlebnis ermöglicht habt.
Ja, und eure Studie jetzt ein bisschen mehr nach Bergamotte riecht als vorher.
Ja, aber ein bisschen was so unter Tisch. Ihr werdet nie drauf kommen, wo es ist. Wird einfach immer so riechen. Ja, großartig. Ich nehme mal an, du hast zu diesem Thema erzählt, was man erzählen sollte. Wer sich mehr über Parfum generell informieren will, liest eines dieser Bücher, die du erwähnt hast.
Genau. Und wir haben noch Luft für weitere Parfumgeschichten.
Hervorragend. Für den dritten Teil dann. Gut. Sollen wir übergehen zum letzten Teil dieser Folge, dem berühmten Feedback-Hinweisblock.
Ist er nicht auch berüchtigt?
Beides. Ja. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen. geschichte.fm kann es auf diversen Social-Media-Plattformen tun. Dort heißen wir meist Geschichte.fm, außer bei Mastodon. Da gibt man am besten geschichte.social in einen Browser ein und landet direkt auf unserem Profil und kann uns dort dann folgen. Wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchte, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen. Das heißt Geschichten aus der Geschichte. Was mir einfällt, wer uns live sehen will, kommt am 10. August nach Köln. Da sind wir beim Here and Now Festival wieder mit dabei. Dann kann man diesen Podcast werbefrei hören. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine bei Apple Podcasts, Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Irene, Tobias, Tom, Annette, Nadja, Nikolas, Susanne, Marei, Roel, Karen, Theresa, Mathieu, Christopher, Miriam, Susanne, Markus, Dominik, Lukas, Norman, Pauline, Andreas, Ronda, Livia, Julia, Joe, Laura und Roland. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, dann würde ich sagen, Richard, mach mal doch das, was wir immer machen.
Richtig. Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Mir ist ein bisschen zu zitronig, würde ich sagen.
Das ganze Ding hier?
Ja. Ich mag mehr so die Düfte, die riechen so nach frischer Wäsche oder so. Hm. Eigentlich wäre der liebste Duft wäre mir ein Beispiel.
I mean, kannst du schon machen.
Ja.
Ist halt giftig, wenn es da so... Aber günstiger wahrscheinlich vom Literpreis her als